Ja, einen schönen guten Tag, sehr verehrte Damen und Herren, und herzlich willkommen zu unserem heutigen Update-Call zu den ETFs von Amundi. Mein Name ist Leopold Kick, ich bin Marketing Manager bei Amundi und ich freue mich sehr, Sie durch diese Veranstaltung heute begleiten zu dürfen. Heute geht es um Exchange-Traded Funds und wie man mit ihnen in Schwellenländer investieren kann. Und aus diesem Grund ist mir heute aus Frankfurt zugeschaltet Thomas Meyer zur Dreber. Er ist Leiter des öffentlichen Vertriebs bei Amundi ETF in Deutschland und somit auch ausgewiesener Spezialist für die passiven Anlageprodukte unseres Hauses. Thomas, schön, dass du heute mit dabei bist.
Also Leopold, vielen Dank für die Einladung. Guten Tag, meine Damen und Herren. Ich freue mich, dass ich dabei sein darf.
Bevor ich dir jetzt gleich das Wort übergebe, möchte ich Ihnen, sehr verehrte Damen und Herren, aber noch ein paar letzte organisatorische Informationen an die Hand geben. Die Präsentation und den Audiomitschnitt erhalten Sie wie gewohnt am Ende bzw. heute Nachmittag als E-Mail zugeschickt. Für Fragen können Sie, wie der Herr Kutalakidis das bereits erwähnt hat, jederzeit das Chatfenster nutzen. Wir versuchen auf alle gestellten Fragen, entweder während der Veranstaltung oder am Ende in unserem Q&A-Teil einzugehen. Sofern wir nicht alle Fragen beantworten können, versuchen wir diese im Nachgang via E-Mail zu beantworten. Und alle Informationen zu weiteren Amundi-Veranstaltungen erhalten Sie entweder im Follow-up-Mail am Ende dieser Veranstaltung oder auf unserer Vertriebspartnerseite im Web. So, genug der organisatorischen Informationen. Thomas, ETFs erfreuen sich ja einer sehr großen Beliebtheit. Sie sind günstig, flexibel und es ist einfach, mit ihnen in bestimmte Regionen oder Sektoren zu investieren. Wenn ich jetzt aber in meinem Freundeskreis rumfrage, in welche ETFs denn investiert werden, dann höre ich in der Regel zwei Namen. Erstens der MSCI World oder S&P 500. Doch man kann ja nicht nur in Industrieländer investieren, sondern auch in Schwellenländer. Wärst du so freundlich und würdest uns mal die Entwicklung der Schwellenländer-ETFs in der letzten Zeit darstellen?
Ja, nochmal vielen Dank für die freundliche Einladung. Ich freue mich sehr, dass ich heute dabei sein kann. Und in der Tat, Leopold, du hast es ja schon angesprochen, Emerging Markets oder Schwellenländer soll heute unser Thema sein. Schwellenländer und in Schwellenländer investieren mit ETFs. Nun, es gibt natürlich einen Grund, warum wir heute dieses Thema gewählt haben. Und das hast du schon indirekt gesagt oder indirekt angedeutet, Leopold. Das eine ist natürlich die Investition in den MSCI World oder auch in den S&P 500. Das andere ist in Schwellenländer, Emerging Markets. Und der Auslöser für unser heutiges Thema Emerging Markets ist, dass wir seit kurzem, und das zeigt dieses Bild, meine Damen und Herren, was Sie jetzt gerade sehen, dass die Nachfrage nach Investitionen in Schwellenländer deutlich gestiegen ist. Und Sie sehen das hier, dass insbesondere seit November 2022, also im vergangenen Jahr, und dann deutlich zunehmend ab Januar die Nachfrage zugenommen hat. Was Sie hier als blaue Linie sehen, vielleicht kurz für diejenigen, die nicht so ganz damit vertraut sind, sind im Euroland, in der EU zugelassene ETFs. Das rote sind in den USA zugelassene Fonds und ETFs, umfasst also beides. Und wie man sehen kann, ist insbesondere auch hier in Europa die Nachfrage deutlich gestiegen. Und daraus leiten sich natürlich zwei weitere Fragen ab, weshalb Leopold Kick und ich auch heute bei Ihnen sein können, sein dürfen. Nämlich zum einen, logischerweise, was spricht denn eigentlich für diesen Trend? Und bevor wir das aufnehmen, ist natürlich die Frage, was sind überhaupt Emerging Markets? Was sind Schwellenländer? Und auf diesem Bild sehen Sie das ganz grob. Die Einordnung, nämlich einmal MSCI und auch da für diejenigen von Ihnen, die diese Frage hin und wieder vielleicht auch von Kunden bekommen. MSCI steht für Morgan Stanley Capital International, ist ein Indexanbieter, einer der bekanntesten. Zum einen haben wir da den MSCI World, wie Sie sehen in der ersten Zeile, setzt sich zusammen aus dem MSCI USA, dem MSCI Europa und dem MSCI Asien-Pazifik mit den unterschiedlichen Farben. Das ist also das, was man die industrialisierten Länder nennt. Da kommen wir gleich noch dazu. Und dann eben das gelb eingefärbte, um was es heute gehen soll, Emerging Markets von Südamerika über Mittelamerika bis hin zu Fernost und natürlich Europa nicht zu vergessen. Und die Frage, die sich natürlich auch daran wieder anschließt, ist, was sind denn eigentlich die Länder, die im MSCI Emerging Markets Index sind? Und vielleicht auch noch dazu, warum nehmen wir heute den MSCI Emerging Markets? Das ist sicherlich, was Schwellenländer anbetrifft, einer der bekanntesten, am längsten berechneten und gehandelten Indizes und sicherlich auch derjenige, der vermutlich auch bei Ihnen in Fragen, bei Ihren Kunden, bei Ihren Anlegern am häufigsten vorkommt. Und die Frage, und das sehen Sie hier auf der rechten Seite, was sind denn eigentlich die Länder, die in dem MSCI Emerging Market sind? Das sind insgesamt 24 Länder. Es verändert sich auch hin und wieder mal ein bisschen. Das hängt dann damit zusammen, wie tatsächlich Marktkapitalisierung, und dieser Index ist marktkapitalisierungsgewichtet, wie sich die Marktkapitalisierung von einzelnen Ländern verändert. Sie haben 24 Länder, angefangen von Brasilien, über natürlich Indien, darf dort nicht fehlen, bis hin zu China. Insgesamt sind es aktuell 1.377 Aktien, die Sie da drin finden. Wichtig dabei, und darum geht es in unserem heute in unserer Telefonkonferenz nicht um China. Das ist sicherlich nochmal ein Anlass, Leopold, nochmal extra etwas zu machen. China wollen wir etwas ausklammern. Aber wie man hier schon deutlich sieht, ist der Anteil von China im MSCI Emerging Markets mit 32-35%. Auch das schwankt natürlich von den täglichen Kursentwicklungen relativ hoch. Der Anteil von Indien, die in Kürze das Land mit der größten Bevölkerung bei 14%, Brasilien ist enthalten. Insgesamt, wie schon gesagt, 1.377 Werte.
Thomas, du hast absolut recht mit dem Thema China, aber du hast vorhin auch noch was anderes erwähnt, nämlich den MSCI World und wie er sich zusammensetzt. Es wäre jetzt nochmal klasse, wenn du nochmal ganz klar die Abgrenzung zwischen dem MSCI World und dem MSCI Emerging Markets Index darstellen würdest. Einfach nur, dass es nochmal jeder ganz klar versteht, diese Trendschärfe.
Ja, sehr gerne, Leopold, und vielen Dank für die Frage. Hier haben wir natürlich den MSCI World. Du hast es schon angesprochen, wir haben es insgesamt schon kurz beleuchtet. Da handelt es sich um die industrialisierten Länder. Es sind also 23 hier, die Sie, meine Damen und Herren, auf der rechten Seite sehen. USA, ein Schwergewicht mit 68%, übrigens auch einer der Gründe, warum der MSCI World auch immer wieder über den MSCI World zu lesen ist, weil er eben dieses hohe US-Gewicht hat. Woher kommt das? Auch dieser Index marktkapitalisierungsgewichtet. Das heißt also, es werden die 1.508 Aktien, die zurzeit in dem Index sind, Kurs mal Anzahl der frei handelbaren Aktien, ergibt insgesamt über alle 1.508 Werte die entsprechende Marktkapitalisierung des MSCI World. Und da haben halt auch aufgrund der Tatsache, dass in den letzten Jahren, man kann schon fast sagen Jahrzehnten, der US-Markt so stark gestiegen ist, ist eben der Anteil der USA so hoch. Übrigens vielleicht als Seitenbemerkung, in den 80er Jahren war das durchaus anders, denn in den 80er Jahren hatte Japan eine sehr große Bedeutung. Japan hat jetzt einen Anteil von rund 9%. Damals war der Anteil Japans wesentlich höher, weil eben marktkapitalisierungsgewichtet, weil eben der Anteil japanischer Aktien, die Kurssteigerung japanischer Aktien entsprechend hoch war. Japan ist, wie schon gerade gesagt, ebenfalls enthalten und Sie sehen alle 23 Länder auf der rechten Seite.
Thomas, jetzt muss ich noch mal ganz kurz reingrätschen. Ich habe es ja vorhin in meiner Anmoderation schon mal ganz kurz gesagt. Klar, der MSCI World, wenn man rumfragt, erfreut sich natürlich größter Beliebtheit, wenn man in ETFs investiert. Und du hast es auch gerade schon gesagt, durch die Marktkapitalisierung haben wir hier ein starkes Übergewicht, zum Beispiel in amerikanische Aktien. Wärst du mal so freundlich und würdest erläutern, welche Vorteile wir dann auch im Vergleich bei Investitionen in Schwellenländer sehen?
Ja, es ist einfach so. Die Erfahrung zeigt ja, auch die Erfahrung durchaus im Jahr 2022, aber wenn man das länger betrachtet, dass natürlich Diversifikation meistens hilft, eine Mehrzahl der Fälle, vor allen Dingen, wenn langfristig Vermögen aufgebaut wird, um dann durch die Stürme, die an den Märkten immer wieder auftreten, durchzukommen. Und da spielen natürlich Schwellenländer eine wesentliche Rolle, um eben noch breiter aufgestellt zu sein, um noch diversifizierter zu sein. Und vielleicht wollen wir auch diese Frage, ich hatte ja am Anfang gesagt, was sind die Emerging Markets? Ich glaube, das Bild haben wir gezeigt, einfach dazu übergehen, zu fragen, was spricht denn momentan dafür, in Schwellenländer anzulegen? Und das, was ich Ihnen zeige, meine Damen und Herren, ist kurz- und mittelfristige Argumente. Und sicherlich eins der Argumente, und das sehen Sie hier auf diesem Bild, wo einfach abgetragen ist, zum einen die relative Wertentwicklung zwischen Emerging Markets und dem MSCI World. Das ist die hellere blaue Linie, und die dunklere blaue Linie zeigt dann die Entwicklung des US-Dollars. Und was dieses Bild hier einfach zeigt, ist, dass es ganz entscheidend davon abhängig, wo der US-Dollar steht, ob eben entsprechendes Anlagegeld in Schwellenländer fließt. Und momentan, meine Damen und Herren, und jetzt kommen wir auf das größere Bild, das natürlich wichtig ist, wie die FED, die amerikanische Zentralbank, weiter vorgehen wird. Werden Zinsen weiter erhöht? Wird es womöglich zu einem Stillstand kommen? Wie wird sich die amerikanische Volkswirtschaft weiterentwickeln? Momentan sind durchaus gibt es viele Argumente, die dafür sprechen, dass der US Dollar entsprechend sich wieder abschwächt, und das kann bedeuten, dass es entsprechende Zuflüsse in Schwellenländer gibt, und so macht es das vielleicht auch ein bisschen mit dem ersten Bild rund, wo wir bereits die Zuflüsse seit November 2022 und verstärkt seit Januar 2023 sehen. Das ist sicherlich die eine Seite der Medaille. Die andere Seite der Medaille, meine Damen und Herren, auf dem nächsten Bild ist einfach auch die Bewertung von Schwellenländeraktien. Und hier sehen Sie einerseits den langfristigen Durchschnitt seit dem Beginn dieses Jahrtausends, seit dem Jahr 2000. Und wie man vor allen Dingen hinten und in Rot markiert sieht, gibt es eine klare Unterbewertung von Schwellenländeraktien. Ein zusätzliches Argument dafür sein, kurzfristig, aber auch mittelfristig eben entsprechend in Emerging Markets, in Schwellenländer zu investieren. Soweit, Leopold, das kurz- bis mittelfristige, aber interessanter ist natürlich, und das war deine Frage vorhin, wie sieht es denn aus, was ist die Bedeutung von Schwellenländern, eben noch breiter aufgestellt zu sein, noch breiter zu diversifizieren, und damit kommen wir dann natürlich auch zu den langfristigen Argumenten, die für Schwellenländer sprechen können. Und hier, meine Damen und Herren, sehen Sie das, was eigentlich die Hauptgründe sind, die für Schwellenländer sprechen. Das ist zum einen die Alterspyramide. Und das wissen Sie natürlich, das wissen Sie aus Ihrer täglichen Arbeit, aus Ihren täglichen Gesprächen, das wissen Sie aus den Medien, dass natürlich die Industrieländer damit kämpfen, dass die Bevölkerung mehr älter wird, dass aber von unten nur weniger, um nicht zu sagen wenig junge Leute nachdrängen. Und das ist natürlich eine wichtige Frage, dann im Zusammenhang auch mit der Altersvorsorge, mit der Altersversorgung, letztendlich der Frage, wer die Renten zahlt, ohne da jetzt im Speziellen darauf einzugehen. In Schwellenländern, Emerging Markets, sieht das ganz anders aus. Typisches, klassisches Beispiel ist Brasilien oder auch Indien, wo sie teilweise Bevölkerungen haben, die zu 50% aus unter 15-Jährigen bestehen. Natürlich wächst die Bevölkerung weiter, aber was sich in den letzten Jahren auch deutlich verändert hat in vielen Schwellenländern und zunimmt, ist, dass Bildung auf einem solideren Bildung solider angeboten wird, dass das Bildungsniveau deutlich steigt, dass die Urbanisierung, also die Bewegung in Richtung Städte zunimmt, Und die Konsequenz daraus, die Ableitung daraus ist ein Begriff, den die Weltbank vor längerem mal geprägt hat. Das ist etwa 10, 15 Jahre her. Consumer Revolution oder auf Deutsch Konsumentenrevolution. Denn auch die jungen Leute in den Schwellenländern, in den Emerging Markets, haben natürlich gerne die Produkte, erwerben gerne die Produkte, die auch bei Jugendlichen, bei jungen Leuten hier in industrialisierten Ländern angesagt sind. Und deshalb wird erwartet, dass auch in den nächsten Jahrzehnten der Konsum deutlich zunehmen wird, auch wenn China heute nicht unser Thema ist. In China sieht man das schon ganz deutlich, was dann entsprechend Inlandsaktien bewegt. Aber auch Indien, gerade letztlich Indien, gab es verschiedene Studien dazu, dass eben auch dort der Konsum deutlich zunimmt. Sicherlich eins der vielen Argumente, die dafür spricht, in Emerging Markets anzulegen. Ein anderer Gesichtspunkt ist die Nachhaltigkeit. Nachhaltigkeit, klar, es war gerade erst die große Konferenz COP in Sharm el-Sheikh, wo man gesehen hat, dass sicherlich Emerging Markets noch etwas hinterher hinken, aber auch in den meisten Emerging Markets ist inzwischen, in den meisten Schwellenländern inzwischen erkannt worden, dass Nachhaltigkeit einfach wichtig ist und Nachhaltigkeit wird auch in Zukunft unserer Überzeugung nach ein Thema sein, was die Entwicklung in den Schwellenländern und damit auch die Entwicklung der Aktienkurse dort, der Aktienmärkte zunehmend bewegen wird. Ganz wichtig natürlich, meine Damen und Herren, Leopold, du hast es vorhin angesprochen, Diversifikation ist der eine Gesichtspunkt, die Streuung der eine Gesichtspunkt, wenn man in Schwellenländer investiert. Der andere ist natürlich ganz klar Wachstum. Und was Sie hier auf diesem Bild sehen, sind zum einen natürlich das Erwartete und das beruht hier auf Prognosen des Internationalen Währungsfonds und zwar 2022, 23 und 24. Für das Jahr 23 wird laut letzter Prognose ein Wachstum für die Weltwirtschaft von 2,9% erwartet. Da auf der einen Seite in den Industrieländern dieses Wachstum nicht mehr so ausgeprägt sein könnte, wird stark gebaut auf die Schwellenländer. Und ich möchte eigentlich nur ein Land aus aktuellem Grund hervorheben. Das ist China, meine Damen und Herren. Sie wissen, da findet gerade, oder werden gelesen haben, da findet gerade der Volkskongress statt. Und ein ganz wichtiges Thema ist hier natürlich, und hier sehen Sie China, wie wird es tatsächlich dann das Wachstum sich darstellen. Hier noch vom Internationalen Währungsfonds mit 4,5% angenommen. Die chinesische Staatsführung hat als klares Ziel gesetzt ein Wachstum von 5% und sicherlich darüber hinaus. Aber was man hier schon ganz deutlich sieht, dass eben das Wachstum auch der Weltwirtschaft in den nächsten ein, zwei Jahren geprägt sein wird durch das Wachstum, was wir in den Schwellenländern haben. China das eine und natürlich nicht zu vergessen Indien hier oben, Indien mit einem Wachstum durchaus von 6,8%. Nun, meine Damen und Herren,
Thomas, du springst schon weiter. magst du bitte noch mal ganz kurz auf die Folie davor klicken?
Aber natürlich, sehr gern.
Ich meine, du hast jetzt schon mehrfach von Diversifikation gesprochen und natürlich Risikoreduktion durch, naja, Investments in verschiedene Sektoren, verschiedene Länder etc. Sehen wir hier zum Beispiel Wachstum. Ich meine, es kann ja nicht die Strategie sein, all in Entwicklungsländer zu gehen wie China, Indien, sondern du würdest ja vermutlich auch eine andere Strategie, einen anderen Investmentansatz diesbezüglich empfehlen. Was wäre denn deine Gewichtung oder deine, naja, Empfehlung möchten wir jetzt gar nicht aussprechen, aber was wäre denn deine Idee, deine Gewichtungsidee für Kundenportfolios, wenn wir uns zwischen Emerging Markets und Industrieländern zum Beispiel anschauen?
Ja, das ist eine sehr oft gestellte Frage und ich muss sie leider ein bisschen zurückspielen, indem ich sage, das hängt natürlich immer davon ab, welche Risikotragfähigkeit, welche Risikovorliebe ich habe. Ich weiß, dass das eine oft unbefriedigende Antwort ist und gestatte mir aber trotzdem, weil es eine sehr gute Frage ist, die aufgekommen ist, kurz zwei Folien weiterzuspringen. Weil wenn ich das gefragt werde, dann, und wir sind ja schon beim Thema Marktkapitalisierung gewichtet und es gibt ein Index, der beides zusammenfasst, nämlich auf der einen Seite die Schwellenländer, Emerging Markets, und dann eben auch die industrialisierten Länder. Das ist der MSCI All Country World Index, meine Damen und Herren, den Sie hier sehen. Und das kann deshalb ein grober Anhalt sein, weil durch die Marktkapitalisierung man natürlich auf der einen Seite sieht, der Anteil USA, wir haben schon drüber gesprochen, Leopold, in diesem Fall bei dem All Country World oder kurz auch ACWI abgekürzt, 60% beträgt, aber der Anteil der Schwellenländer, einschließlich China, beträgt 11%. Also das wäre in einem Marktkapitalisierungskonzept, wie es, und das muss man deutlich sagen, MSCI versteht, eine in Anführungsstrichen, und wenn Sie mich jetzt sehen könnten, meine Damen und Herren, würde ich das auch so zeigen, in Anführungsstrichen, eine natürliche Gewichtung. Und das wäre in Anführungsstrichen, nämlich die natürliche Gewichtung von 11% ergibt. Aber es hängt natürlich ganz klar davon ab, und das möchte ich nochmal aufgreifen, wie sieht es aus mit der persönlichen Risikotragfähigkeit. Was man auch sehr oft sieht in Analysen, in Zusammenstellungen, sind Gewichte von bis zu 25%. Aber ich würde ganz gerne noch eine Zahl aufgreifen, die ich extra nachgeguckt habe, meine Damen und Herren. Wenn man nämlich Marktkapitalisierung, so wie wir sie hier sehen, auf diesem Schaubild, nämlich mit diesen 11%, einfach mal vergleicht mit dem Bruttoinlandsprodukt, also dem GDP oder BIP, nämlich dem Bruttoinlandsprodukt, dann haben Schwellenländer einen Anteil von 40%, also die Marktkapitalisierung gelisteter Aktien hängt noch deutlich hinter tatsächlich dem Anteil am Weltbruttosozialprodukt zurück. Das kann also auch zusätzlich nochmal ein Argument sein, zu sagen, ja, langfristig sind Schwellenländer als eine Beimischung wichtig.
Klasse, vielen Dank für deine Beantwortung. Ich glaube, du hast ja auch mit der Beimischung nochmal dieses Core Satellite, den Ansatz auf der Folie davor gezeigt. Genau, ja, eins deiner Lieblingsschaubilder, wenn ich mich recht erinnere.
Das ist eins meiner Lieblingsschaubilder und beantwortet auch ein bisschen deine Fragen natürlich, Leopold. Wie sollte man vorgehen? Wir sehen hier im Zentrum, und das ist das, was dieser Core Satellite Ansatz aussagt, im Zentrum ein sehr stabiles Portfolio aufzubauen, hier repräsentiert durch den beispielsweise MSCI World. Mir ist natürlich bewusst das hohe Gewicht der USA, deshalb kann man auch sagen, ich mische da noch ein MSCI Europa oder auch ein Stock 600, das sind die 600 größten Unternehmen hier aus Europa bei, sodass man dieses US-Gewicht etwas abschwächt, aber eben Schwellenländer, und das sieht man hier ja auf der rechten Seite, Schwellenländer eben als eine Beimischung, wie eben schon gezeigt, in unterschiedlichen Gewichtungen, ganz wichtig immer die Risikotragfähigkeit, die Risikoneigung Ihres Kunden, vielleicht auch von Ihnen selbst als Anleger, damit man eben einfach gesprochen auch nachts noch gut schlafen kann.
Klasse, danke dafür, Thomas.
Wir haben hier Ihnen eine Übersicht mitgebracht von Schwellenländern und weltweiten Aktien-ETFs, die Amundi anbietet. Sie finden die bereits angesprochenen, aber Sie finden darin auch das Thema Nachhaltigkeit, was, wie ganz am Anfang gesagt, ja auch immer wichtiger wird in den Schwellenländern. Nachhaltigkeit in unterschiedlichen Ausprägungen, ESG oder bis hin zu PAB, Paris Aligned Benchmark oder eben Benchmarks, die sich an dem Pariser Klimaschutzabkommen orientieren. Gestatte mir, Leopold, in Anbetracht der Zeit und der Fragen, die hoffentlich dann noch kommen, noch eins weiter zu springen. Meine Damen und Herren, diese Themen greifen wir auch immer auf in einer Reihe, die wir gemeinsam mit OnVista machen, ETFs um 6. Sie finden rechts oben den entsprechenden QR-Code. Schauen Sie doch einfach mal vorbei. Thomas Kolb, den Sie auf der rechten Seite sehen, und meine Person links, freuen uns, wenn Sie vorbeischauen. Einmal im Monat findet das statt, auf YouTube zu finden. Wir haben verschiedenste Themen beleuchtet, gerade letztlich Aktienrückkäufe. Das vielleicht nur noch am Rande und ein bisschen Werbung. Leopold, sieh es mir nach. Jetzt bin ich gespannt auf die Frage, bedanke mich nochmal für die Einladung und würde gerne das Wort an dich zurückgeben.
Vielen lieben Dank, Thomas, für deine Erläuterung, für deine Ausführungen. Sogar ich habe auch wirklich aus deinem Vortrag noch ein paar Informationen mitnehmen können. Also sehr interessant, die
Freut
Investition
mich.
in Schwellenländer mit. Ja, du, mich auch auf jeden Fall. Ja, also investieren mit ETFs in Schwellenländern ein ganz, ganz heißes Thema. Und sehr verehrte Damen und Herren, ich kann es Ihnen wirklich nur empfehlen. Klicken Sie mal bei OnVista auf YouTube rein oder klicken Sie einfach auf ETFs um 6 in der YouTube-Suchleiste. Es sind ganz, ganz viele verschiedene Themenschwerpunkte, die ihr da gemeinsam besprecht. Und das ist, glaube ich, für jeden was, der sich kurz und knackig mal über bestimmte Themen informieren möchte an den Kapitalmärkten. Thomas, jetzt haben wir noch kurz Zeit. Du hast das zweimal angesprochen. Ich würde dir noch schnell eine Frage stellen. Die anderen 6 Fragen, die ich hier im Chatfenster sehe, hast du tatsächlich während deines Vortrags schon eigentlich beantwortet. Aber du hast es jetzt gerade nochmal mit dem PAB-Index angesprochen und vorhin war auch das Thema Nachhaltigkeit ein klares Argument für Schwellenländer-ETFs. Hier steht die Frage, wie groß ist denn überhaupt die Relevanz von Nachhaltigkeit in Schwellenländern und in ETFs auf Schwellenländer?
Also das ist unterschiedlich. Das ist jetzt eine unbefriedigende Antwort. Ich würde gerne mal am Beispiel von China beginnen. China hat sich das Ziel, was wir hier in Europa von 2050, nämlich Net Zero, uns gesetzt haben, mit 2060 beziffert. Die chinesische Regierung mittlerweile hat aus unserer Sicht erkannt, dass eben nachhaltiges Wirtschaften auch in China, auch in Schwellenländern wichtig ist. Wir wissen aus Brasilien, dass auch das immer weiter Raum nimmt, sicherlich auch mit der neuen Regierung gefördert wird. Das fängt ja dieses Nachhaltige an bei dem Schutz des Amazonas, aber geht eben auch hin, was das große Thema ja bei uns ist, auf dem Verbrennungsmotor. Es ist zunehmend ein Bewusstsein, was sich in den Schwellenländern ändert, was sich auch reflektiert in dem ein oder anderen Angebot an ETFs. Und vielleicht, wenn du gestattest, Leopold, will ich nochmal zurückgehen, was Sie hier schon sehen. Wir haben eben ja angesprochen bereits PAB. Es sind unterschiedliche Konzepte, womit man dann auch sagen kann oder wo Ihre Kunden auch sagen können, ich lege auf unterschiedliche Dinge Wert, von einer leichten Anpassung auf ESG bis dann hin eben zu einer sehr strikten Ausrichtung, was zum Beispiel SAP einfach ist, und was es dann auch dem Kunden ermöglicht, was es ihnen ermöglicht, nach ihren Vorlieben dann entsprechend zu investieren, beziehungsweise in das Portfolio entsprechend, auch wenn sich das ein klein wenig widerspricht, entsprechende Ausschlüsse nicht aufzunehmen.
Danke, Thomas. Ich glaube, diese Woche hat ja im Endeffekt auch die UN den Schutz der Weltmeere beschlossen. Und da reden wir ja nicht nur über Industrieländer, sondern natürlich auch über Entwicklungsländer, die hier Mitspracherecht haben. Also ich glaube tatsächlich, dass es auch in diesen Ländern einfach ganz klar angekommen ist, auch die Relevanz von Nachhaltigkeit. Nicht nur in Bezug auf Umweltschutz und unsere Umgebung, sondern auch natürlich, wie wird gewirtschaftet hier. So, Thomas, in Anbetracht der ja, fortgeschrittenen Zeit nochmal herzlichen Dank an dich für deine Erläuterungen. Schön, dass du heute mit
Ich danke für
dabei
die
warst.
Einladung.
Ich glaube, ja, jederzeit gerne. Ich freue mich, wenn du das nächste Mal wieder mit dabei bist. Und jetzt muss ich auch noch mal Werbung in eigener Sache machen. Nicht nur ETFs um 6 findet bald wieder statt, sondern im Endeffekt auch der nächste CIO-Markt-Update-Call. Der ist diese Woche am 9.3. Die Helene Windischbauer hat den Dennis Volk von der Bundesnetzagentur zu Gast. Er ist Referatsleiter für den Bereich Krisenvorsorge, Resilienz und Cybersicherheit. Und wir sprechen in dieser Veranstaltung über das Thema Sicherheit der deutschen Energieversorgung. Ich kann Ihnen versichern, im Briefing-Call ging es schon heiß her. Gute Diskussion haben wir geführt. Das wird auf jeden Fall eine sehr, sehr interessante Veranstaltung. Und nächste Woche Dienstag, also genau in einer Woche am 14.3. um 13 Uhr haben wir den Produkt-Update-Call zum KBI Global Sustainable Infrastructure Fund. Jetzt bleibt mir nichts anderes übrig, als Ihnen, sehr verehrte Damen und Herren, einen weiterhin schönen und hoffentlich auch sonnigen Dienstag zu wünschen. Hier in München scheint jedenfalls die Sonne. Bleiben Sie gesund. Ich freue mich, wenn wir Sie bei der nächsten Veranstaltung wieder willkommen heißen dürfen. In diesem Sinne, schönen Tag, viele Grüße aus München und bis bald.